Herzlich willkommen zur 58. Folge des LernXP, dem Lernexplorer-Podcast. Dieses Mal spreche ich mit Sirka Freigang über das Thema Smart Learning Design. Wir lernen dabei unter anderem, was unter Smart Learning Design zu verstehen ist und kommen an verschiedensten Technologien wie zum Beispiel Virtual oder auch Extended Reality vorbei. Ganz viel dreht sich unsere Diskussion aber auch darum, wie eigentlich wirkungsvolles und gutes Lernen aussehen muss. Dabei hören wir unter anderem über den Dreiklang der Instruktion, Konstruktion und Reflexion, als auch über den Gedankenanstoß Create Experiences, not Lessons, und finden heraus, warum Learn Like a Pirate so wichtig ist. Lasst euch inspirieren und viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, Sirka, zum Lernexplorer-Podcast. Möchtest du dich vielleicht kurz unseren Hörern vorstellen?
Ja, hallo Matthias, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Sirka Freigang. Ich bin promovierte Erziehungswissenschaftlerin, beschäftige mich seit bestimmt knapp 20 Jahren mit innovativem Lernen, wirksamem Lernen, wie man Lernen gestalten kann. Meistens an der Schnittstelle zwischen pädagogischen Fragestellungen und neuen Technologien. Ich habe mich viele Jahre mit dem IoT beschäftigt, dem Internet der Dinge. Mhm. Bin dann sukzessive in andere Technologien rübergerutscht, mache im Moment viel mit XR-Applikationen, jetzt natürlich auch viel mit KI. Bin Expertin für Smart Learning Environments. Das war quasi mein Promotionsthema. Da ging es um intelligente und hybride Lernumgebungen. Ja, und mir war es wichtig, nicht nur zu forschen. Ich habe wirklich viele Jahre in der Bildungszeit- und Zukunftsforschung verbracht. Mir war es aber wichtig, diese ganzen vielen neuen Erkenntnissen und auch diese theoretischen Konzepte aus der Dissertation in die Praxis zu transferieren. Das war mir immer sehr, sehr wichtig. Von daher bin ich irgendwann von der Wissenschaft in die Wirtschaft gewechselt, hatte unterschiedliche Positionen bei Volkswagen und bei Bosch. War dann eine Zeit lang in einem XR-Startup tätig, habe da viel mich mit dem Metaverse beschäftigt und seit zwei Tagen bin ich in einer neuen Rolle unterwegs, und zwar bin ich bei der WBS-Gruppe als Leiterin der innovativen Bildung jetzt wirksam.
Ach cool, ja, herzlichen Glückwunsch dazu noch.
Danke dir. Das ist mal so der schnelle Abriss, ne, so.
Genau. Also vermutlich könnte man das noch deutlich vertiefen, aber ich glaube, das bringt schon mal ein ganz gutes Bild, und du bist mir halt schon häufiger in den Online-Medien aufgefallen, genau in dem Bereich innovatives Lernen, also gerade die digitalen Thematiken, Extended Reality, Metaverse, also XR als Hinweis für die Hörer, die es noch nicht gehört haben, Extended Reality beinhaltet Augmented Reality, Virtual Reality etc., richtig? Also du darfst mich gerne korrigieren. Aber ich sehe ein Nicken.
Vollkommen richtig. Ich habe demnächst wieder einen Vortrag. Ja. Da versuche ich das zu erklären anhand des Virtualitätskontinuums. Also letztendlich sind ja diese Übergänge fließend. Das macht es ja dann auch so schwierig, das zu verstehen und zu begreifen, ja. Weil letztendlich ist die reale Welt digital angereichert. Das geht aber in beide Richtungen, ne? Ich spreche dann gern von Blurring Worlds. Das verschwimmt halt alles, ne? Und die technologischen Entwicklungen, die sind massiv. Ja. Das ist einfach unglaublich. Ich weiß nicht, ich kann mich daran erinnern, ich habe meinen ersten Klon von mir selbst, also ich war total fasziniert von der Idee, in einer virtuellen Welt mit einem digitalen Klon von sich selbst zu interagieren oder zu lernen. Auf diese Idee hat mich eine Professorin aus den USA gebracht, als ich da mal auf einer Konferenz war. Und dann habe ich diese Idee wirklich weiterverfolgt, und 2019 habe ich meinen ersten digitalen Klon gehabt. Und der war wirklich, also wenn du das vergleichst mit dem, was heute technologisch möglich ist, es ist unfassbar, was, und vor allem, wenn du das jetzt mit KI noch kombinierst, ja, ne? Also du kannst in Zukunft dich im Metaverse neben Albert Einstein und Ada Lovelace auf eine Parkbank setzen, im Rosengarten, und mit denen höchstwahrscheinlich ins Gespräch gehen.
Wow, ja, das ist... Genau, das ist die Zukunft. Du hast schon ein Stück davon erfahren, und du hast gesagt, erfahren, oder ich glaube halt, dass das Wichtige ist, halt sowas auch zu erfahren und nicht nur zu hören, weil dann kann man halt erstmal rausfinden, wie sich das anfühlt. Also ich habe noch nicht alle Erfahrungen, glaube ich, gemacht, die du gemacht hast, aber zumindest schon mal in das Thema Virtual Reality reinschnuppern können. Das ist schon beeindruckend. Das kombiniert mit Generative AI, wenn man dann wirklich in Dialog mit so einem Avatar einsteigt, das ist, obwohl die manchmal noch nicht so real aussehen, also die ich gesehen hatte, kann das schon sehr, sehr immersiv sein. Also man fühlt sich halt wirklich wie in einem, ich habe so ein Einstellungsinterview da drin getestet zum Beispiel mal oder eine Präsentation, man fühlt sich dann wirklich wie im realen Leben fast. Das fand ich schon sehr beeindruckend.
Und das kann man halt schwer auf einer Tonspur mündlich erläutern. Ja. Man muss es wirklich fühlen. Also gerade VR-Umgebungen, die muss man wirklich mal eine Brille aufgehabt haben, um wirklich zu fühlen und zu erleben, wie immersiv das ist. Mittlerweile gibt es ja eine sehr, sehr gute Studienlage dazu. Als ich 2018 so promoviert habe, war das ja wirklich noch super neu. Auf jeden Fall so von der wissenschaftlichen Wirksamkeitsforschung. Na, da gab es noch nicht so viele Studien. Mittlerweile ist es ja sehr, sehr gut mit Studien auch belegt, die Wirksamkeit, diese emotionale Verbundenheit und dass du dadurch auch die Lernwirksamkeit deutlich erhöhen kannst. Kommt immer drauf an, auf die Kontexte natürlich. Ich würde es auch nicht generalisieren wollen, ne? Aber das ist schon unglaublich, was wir da machen können. Und ich versuche dann halt, ich halte ja viele Vorträge, ne, in dem Zusammenhang. Ich binde in der Regel mindestens eine Live-Experience ein. Ja. Weil mir ist es einfach wichtig, dass die Leute das ausprobieren können. Ich habe ja mittlerweile einen sehr hochauflösenden Avatar von mir, der auch bewegt ist, der sprechen kann. Den kann man einfach über den QR-Code überall hin augmentieren. Und das kann man natürlich super auf im Rahmen eines Vortrages auch einbinden. Und das ist dann schön, wenn ganz viele Teilnehmende, die überall verteilt sind, ne, vor allem wenn es eine hybride Veranstaltung ist, dass ich dann trotzdem bei denen im Arbeitszimmer stehen kann oder im Wohnzimmer oder wo auch immer die sich gerade aufhalten. Ne? Und da kann man dann halt auch dieses Virtualitätskontinuum, wird dann total greifbar und so total sonnenklar plötzlich, ach, so wird das in Zukunft sein. Und wenn das dann noch integrierter ist in bestimmte Brillen, ne, Ray-Ban hat da jetzt eine neue Brille rausgebracht, dann die Vision Pro. Da gibt es ja auch viele technologische Entwicklungen und ich bin mir relativ sicher, dass wir zukünftig da keine Endgeräte mehr für brauchen. Im Moment machst du ja alles übers Tablet, ne, oder übers Smartphone oder über diese VR-Brillen. Ne? Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, das wird zukünftig wirklich embedded sein, entweder in eine Brille, in einen Ring. Vielleicht werden wir zukünftig irgendwelche Armbänder haben, wie bei Star Trek oder so. Ich weiß es nicht. Ja, aber jetzt bin ich schon wieder ein bisschen futuristisch unterwegs.
Ja, ich sehe schon, wir sind schon mitten im Thema drin, glaube ich. Aber du hast ja auch ein Buch veröffentlicht zum Thema Smart Learning Design. Und ich habe mal reingeschnuppert. Ich habe es nicht ganz gelesen, leider. Aber da soll es ja auch heute drum gehen und ich fand es ganz inspirierend, gerade am Anfang auch mal deine Geschichte zu lesen oder den Auszug der Geschichte zu lesen. Wie bist du eigentlich zum Thema Lernen, Erwachsenenbildung, innovatives Lernen gekommen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Vielleicht nochmal ein paar Worte zu dem Buch an sich. Ich habe mich ja wirklich sehr, sehr viele Jahre sehr theoretisch und wissenschaftlich mit dem Begriff Lernen beschäftigt. Und mir ist es auch wichtig, Informationen oder neues Wissen so aufzubereiten, dass man die Praxis verändern kann. Das ist eins meiner größten Anliegen, wirklich die Bildungspraxis zu verbessern. Und das gelingt nicht nur, indem man jetzt 300 Seiten Dissertation liest, sondern mir war es ein Anliegen, Instrumente zu entwickeln auf Basis der wissenschaftlichen Fundierung. Also ich habe ja quasi im Rahmen dieses Buches über ein Toolkit geschrieben, über Instrumente, Methoden und Formate, die man nutzen kann, um wirklich sehr zielgerichtet und strategisch ausgerichtet diese Idee von Smart Learning in Unternehmen entwickeln zu können. Ne? Und das ist quasi die Fortführung von der Dissertation, die total abstrakt, total theoretisch, weiß aber damit können ja die meisten Menschen überhaupt gar nichts anfangen. Und von daher war das quasi das Ansinnen in diesem Buch, das total praxisnah runterzubrechen anhand von ganz konkreten Beispielen, Ich bin ja schon viele Jahre nebenberuflich selbstständig, begleite unterschiedliche Kunden, habe ganz viele Projekte, Smart Learning Projekte gemacht und mir war es einfach wichtig, da so einen Praxisbezug reinzubringen, aber auch eine persönliche Komponente. Und das war so ein bisschen dieser Spagat, ne? Also zwischen Wissenschaftlichkeit, guten Instrumenten und Tools und Formaten, aber auch irgendwie so ein bisschen mit so einer persönlichen Komponente, weil ich finde, man lernt sehr gut durch Geschichten.
Ja.
Ich liebe Biografien. Ich liebe es, mich mit Menschen zu unterhalten und etwas von ihrem Leben zu erfahren.
Ja.
Na, ich weiß jetzt nicht, ob mir das geglückt ist in dem Buch, diese drei Ebenen zu verschmelzen. Das weiß ich nicht.
Also, wie gesagt, ich habe nur die Anleitung gelesen. Ja, aber da war das auf jeden Fall, das hat mich direkt gefesselt, halt die Story am Anfang, habe ich halt auch direkt gedacht, ja, Storytelling, das ist gut, wenn man halt das wirklich auch persönlich macht und eine Geschichte erzählt, das ist halt das, was hängen bleibt. Das finde ich ganz spannend.
Genau. Und meine persönliche Geschichte ist eben die, dass ich eine ziemlich turbulente Kindheit hatte, die nicht irgendwie positiv abgespeichert werden konnte, ich bin ganz ehrlich. Ja. Also das war bei mir die herausforderndste Zeit in meinem kompletten Leben. Und das hat mich wirklich dazu bewogen. Also ich habe als Kind schon sehr, sehr früh gelernt, dass erwachsene Personen noch ganz viel lernen müssen. Und das hat sich so tief bei mir eingebrannt, dass es dann bei mir irgendwie sonnenklar war, als es dann Richtung Studium ging, dass ich was im Kontext Bildung machen möchte, vor allem Erwachsenenbildung. Du kannst ja viel im Kontext Bildung machen, auch ne, mit Kleinkindern arbeiten, Lehramt kannst du machen. Aber ich war da ziemlich klar, dass ich der Meinung war, ich möchte in den Bereich Erwachsenenbildung gehen. Was mir damals nicht klar war, was sich jetzt aber positiv für mich herauskristallisiert hat, ist, dass das Thema Erwachsenenbildung, lebenslanges Lernen, noch viel wichtiger werden wird. Mhm. Das konnte ich vor 20 Jahren nicht absehen. Damals, als ich das studiert habe, ich bin ganz ehrlich, war ich dann fertig an der Freien Universität in Berlin. Das muss Anfang der 2000er Jahre gewesen sein. Da war Wirtschaftskrise in Berlin. Ich kann mich daran erinnern, dass ganz viele Kommilitonen von mir, die sind nach München, nach Frankfurt, nach Köln, weißt du, aber niemand ist in Berlin geblieben, weil es im Bereich Bildung keine Jobs gab. Also das war, also wirtschaftlich gesehen, damals eine Totalkatastrophe. Heute eins der wichtigsten Felder, auch ein wichtiger Wirtschaftsbereich, auch wenn wenig investiert wird leider. Da bin ich ja auch immer so ein bisschen am Mäkeln, ja, weil ich der Meinung bin, wir müssen viel mehr in Bildung investieren, weil es einfach so extrem wichtig geworden ist, dieses Upskilling, lebenslanges Lernen,
ja, danke, genau. Ja, kann ich nur bestätigen. Also ich, gut, wir sind natürlich aus dem Bildungskontext oder aus dem Lernkontext, ne? Natürlich sagen wir, dass Lernen super wichtig ist, aber gerade mit den ganzen Veränderungen, die kommen mit Generative AI und VR und was halt noch alles kommen wird, wissen wir ja noch nicht, aber das geht ja immer schneller, wenn man schon allein sieht, wie schnell sich die Generative AI-Modelle weiterentwickeln und was vor einem Jahr noch nicht möglich war und was heute schon Standard ist, das ist beeindruckend, genau. Und dem kann man halt vermutlich nur mit Lernen und mit gutem Lernen entgegenkommen. Und ich finde es halt auch super, dass du sagst, halt gerade dieses wirksame Lernen, ne, das ist halt auch was mir am Herzen liegt, das funktioniert nicht immer, ne? Man muss vielleicht auch manchmal Kompromisse machen, aber meistens kann man mit kleinen Veränderungen auch etwas mehr Wirksamkeit erreichen, glaube ich. Ja. Genau, jetzt sind wir zwar eigentlich schon fast mitten im Thema gewesen, aber trotzdem frage ich meine Gäste immer gerne auch nach einem Zitat. Hast du uns ein Zitat mitgebracht?
Ein Zitat? Da sind jetzt natürlich viele in meinem Kopf.
Ja.
Das von Alvin Toffler ist doch immer ganz gut.
Ja.
Es geht im Kern geht's darum, die Analphabeten der Zukunft sind nicht die, die nicht lesen und schreiben können oder sowas, sondern die nicht verlernen können, umlernen können und neu lernen können. Also letztendlich stellt er damit halt sehr deutlich heraus, dass wir in so einer krassen Veränderung drin stecken, wo wir quasi auch die Lernkultur verändern müssen. Und das ist ja etwas, was jeder von uns kennt, ne? Wer in der Grundschule war, auf der Hochschule, wir sind es ja leider gewöhnt, also von der Lernhistorie heraus, passiv da zu sitzen, die Klappe zu halten und mitzuschreiben. Also das ist jetzt mal ein bisschen überspitzt, ne? Aber das ist ja, das ist ja bei vielen Menschen der Eindruck oder das erste Gefühl oder die erste Erinnerung oder Assoziation, die man hat, wenn es um das Thema Lernen geht, ne?
Ja.
Und genau das müssen wir verlernen. Dieses Konstrukt oder dieses festgefahrene Bild des Lernens, wie wir es alle gewohnt sind, leider Gottes, ja, das ist leider historisch geprägt und jeder von uns kennt das und das finde ich auch so furchtbar, dass wir auch so ein schlimmes und ja unangenehmes Bild oder keine positive Assoziation mit Lernen verbinden. Und genau das möchte ich ändern. Deswegen möchte ich ja Learning Experiences oder Magic Moments of Learning in die Welt tragen, weil ich zeigen möchte, dass Lernen mit ganz viel Freude verbunden sein kann, vor allem auch, wenn es selbstgesteuert ist, zielgerichtet, ne, wenn ich mir selber auch meine Lernziele stecken kann, dann hat man eine intrinsische Motivation zum Lernen, ne?
Ja.
Und ich werde nicht irgendwo hingeschickt oder ich muss jetzt irgendwas machen oder ich muss dieses Zertifikat bekommen oder den Badge machen oder das ist halt ein ganz großer Unterschied, ne? Ob ich extrinsisch motiviert werde oder intrinsisch. Und ich finde, oder ich bin davon überzeugt, wirksames Lernen funktioniert nur, wenn die Menschen intrinsisch motiviert sind, ein Interesse daran haben.
Ja.
Man kann niemanden zum Lernen zwingen. Es funktioniert einfach nicht. Und das, was wir als Lerngestalter, Gestalterinnen machen können, ist ausschließlich gute Rahmenbedingungen ermöglichen. Mehr können wir ja gar nicht machen, ne? Aber diese Rahmenbedingungen sind halt vielfältig, ne? Also gerade mal jetzt am Thema Smart Learning, das habe ich ja wissenschaftlich quasi untersucht.
Ja.
Und Lernen ist einfach unfassbar komplex, ja? Man kann das jetzt einfach nicht so simpel, ganz einfach denken oder gestalten. Lernen ist eine wahnsinnig komplexe Angelegenheit, ne? Von daher habe ich auch im Rahmen meiner Dissertation versucht, jetzt nicht so ein super kleines, generalistisches Modell zu entwickeln, sondern ich habe wirklich versucht, die Komplexität zu analysieren, greifbar zu machen und habe quasi auf 5 Dimensionen, die Einfluss auf das Lernen haben, 30 Erfolgsfaktoren identifiziert, die zusammengenommen in ihrem dynamischen Zusammenwirken ja, eine idealtypische Lernumgebung ermöglichen.
Ja.
Na, und das sind 30 Erfolgsfaktoren. Na, und die müsste man theoretisch alle auf dem Schirm haben, um eine optimale Lernumgebung entwickeln zu können. Das funktioniert natürlich nicht, ne?
Ja.
Aber ich habe auf jeden Fall im Rahmen der Dissertation, beziehungsweise jetzt auch in dem Buch, sehr deutlich und klar beschrieben, welche Einflussfaktoren es gibt. Wie man die gestalten kann und was jetzt eine optimale Gestaltungsform wäre.
Wow, spannend. Ja, und du sagst ja, ne, Lernen macht idealerweise Freude. Und ich erinnere mich halt an ein Buch von Nick Shackleton-Jones, heißt er, glaube ich, der geschrieben hat, ne, Lernen sind nur Emotionen. Ne? Also unser ganzes Denken sind Emotionen und eigentlich funktioniert Lernen ohne Emotionen nicht. Also einfach ein Stück Papier mit trockenen Informationen. Da muss ja schon sehr viel Eigeninteresse irgendwo da sein, damit die Emotionen intern entstehen. Ne? Aber durch ein Storytelling, also vermutlich, oder durch Interesse, durch Spaß, durch solche Elemente wird halt Lernen erst möglich im Prinzip. Aber vermutlich ist das auch einer der Einflussfaktoren. Können wir vorstellen.
Ja, also Emotionen ist super, super wichtig. Ja. Ne? Und das wird halt in der Praxis meistens andersrum gemacht. Und das verstehe ich nicht, Matthias. Ne? Wir wissen doch aus der Literatur, es sind Fakten, das ist belegt, dass man diese Emotionen braucht zum Lernen. Das ist belegt. Ja, aber was wir in der Praxis machen, ist Hauptsache viel Inhalt. Inhalt, Fakten. Wir bombardieren die Menschen mit Inhalten, ja, und da fehlt genau diese emotionale Verbundenheit. Genau das fehlt. Wir wissen das aus der Literatur.
Ja.
Es gibt zig Studien, die sowas belegen, ne? Aber in der Praxis wird das einfach nicht konsequent angewendet. Im Gegenteil, Im Gegenteil. Also wenn du jetzt mal an die Hochschulen guckst, da hat sich bestimmt jetzt viel, viel getan und viel geändert, dass viel in Projekten gearbeitet wird, wahrscheinlich auch viel, viel Peer-Learning. Bei mir damals gab es das alles irgendwie noch gar nicht, ne? Aber so der Großteil der Bildungslandschaft ist ja immer noch sehr Lehrenden zentriert und nicht Lernenden zentriert.
Ja, ich glaube, so der Standardimpuls für jemanden, den man sagt, hier, teil doch mal dein Wissen mit anderen, ist halt eine trockene PowerPoint-Präsentation, die runtergebetet wird, in der idealerweise noch abgelesen wird. Und der Einzige, der dabei vielleicht lernt, ist derjenige, der was vorträgt. Aber die anderen müssen, wie gesagt, schon sehr, sehr intrinsisch motiviert sein, um da was von mitnehmen zu können. Ja,
spannend. Ich glaube, es liegt vielleicht auch darin, dass es einfach sehr viel Arbeit ist, solche Lernumgebungen zu gestalten. Also ich habe ja jetzt, also sagen wir mal so, ich war die letzten 6-7 Monate in 100%iger Selbstständigkeit. Da habe ich den Smart Learning Facilitator entwickelt. Das ist quasi eine 4-tägige Ausbildung, wo man sich diese ganzen Smart Learning Hacks aneignen kann. Und da habe ich natürlich genau diesen Dreiklang aus Instruktion, Konstruktion und Reflexion versucht umzusetzen. Ne? Also wie gesagt, du brauchst natürlich ein bisschen Inhalt. Inhalt brauchst du immer. Ja. Der muss gut kuratiert sein, der muss gut aufbereitet sein. Ne? Aber das darf halt nicht alles sein. Ne? Und meistens hören wir bei so einer Instruktion auf. Ne? Es gibt einen Vortrag, die können ja auch spannend sein. Ne? Aber wie du schon sagst, die dann einfach passiv zuhören, die haben vielleicht ein paar Begriffe aufgeschnappt, ne? Aber die kommen nicht in die Kompetenzentwicklung. Ja. Wenn du dann wirkliches, wirksames Lernen ermöglichen möchtest im Hinblick auf Kompetenzentwicklung, dann brauchst du unbedingt das Thema Konstruktion. Das bedeutet selber tun, selber machen, ne? Also Dinge ausprobieren, sich intensiv mit bestimmten Inhalten beschäftigen. Und wenn es nur ein Moodboard ist, das man erstellt oder im Rahmen des Smart Learning Facilitator machen wir natürlich viel mit KI und 3D-Modellierung, Magic Moments. Also da gibt's unfassbar viel, was man ausprobieren kann und was man direkt tun kann. Und das Abgefahrene ist halt wirklich, wenn man gut angeleitet wird, und das ist halt dann wieder die Kunst. Es muss wunderbar angeleitet sein, es muss gut begleitet, es muss gut moderiert werden. Das ist alles Aufwand, ne? Dann muss man Übungen gestalten. Also diese Übungen musst du ja erstmal designen, dann musst du sie gut anleiten, du musst gute Hilfestellung geben, aber dann muss ich ganz ehrlich gestehen, funktioniert das wunderbar. Man kann Menschen gut anleiten, in die Praxisübungen reinzugehen. Ja. Vor allem mache ich das dann so, dass die das auch nicht alleine machen sollen, diese Übungen oder dieses Praxis, dieses Ausprobieren und Tun, Gestalten, sondern das machen die im Tandem in der Regel. Ja. Und dann kommst du halt auch wieder in die Reflexion rein. Dann kommst du in das, ja, wie soll ich denn sagen, die supporten sich ja dann gegenseitig. Das ist ja das Schöne. Du lernst dann nicht mehr alleine, sondern man lernt dann gegenseitig, miteinander, supportet sich gegenseitig, ne, und hat zusammen Erfolgserlebnisse. Ja. Das ist auch echt toll. Im Rahmen der Ausbildung haben die Teilnehmenden wirklich innerhalb von 4 Tagen Magic Moments produzieren können. Ja, also das ist unglaublich. Die können dann jegliche Idee, die sie sich ausdenken, entweder mittels KI prompten. Also es gibt ja KI, wo du quasi über Text ein 3D-Modell bauen kannst. Also Text zu 3D oder auch Bild zu 3D. Also manche haben auch ihr Logo dann als 3D-Modell gebaut. Das ist einfach, und das sind Erfolgserlebnisse. Ja. Dann kommen die Emotionen, ne? Und das vergessen die auch nie wieder, ne? Und dann baue ich natürlich auch oftmals, vor allem wenn es ein Online-Training ist, sowas wie Walk and Talk ein. Ja. Weil die Menschen können einfach nicht 6 Stunden vor dem Bildschirm sitzen. Das ist einfach unerträglich, ne? Da muss man mal rausgehen in die Natur. Die Menschen brauchen frische Luft. Das sind Basics. Das weiß jeder. Aber wie oft sind wir in irgendwelchen Seminaren, wo du 8 Stunden, also ich habe echt da schon Weiterbildungen erlebt, wo ich wirklich irgendwie mal 5 Minuten Pause hatte und dann wirklich den ganzen Tag nur PowerPoint-Folien. Und ich dachte, oh Gott, ich muss aus diesem Raum raus. Ich habe schon bald Platzangst bekommen.
Und dann gibt es sogar noch manchmal Teilnehmer, die sagen, das war toll. Was ich mir gar nicht vorstellen kann, aber manche spricht das an. Ich glaube zwar nicht daran, dass es bei denen effektiver ist als bei mir, aber ja.
Vielleicht bin ich auch zu anspruchsvoll, Matthias, das kann auch sein.
Ja, doch, der Anspruch steigt mit dem Wissen, was man alles falsch machen kann, steigt der Anspruch, aber ja,
spannend. Ja, aber das sind eigentlich diese drei Sachen. Es muss immer eine Mischung aus Instruktion, Konstruktion und Reflexion sein. Und wo wir in Deutschland sehr gut sind, ist in der Instruktion, ja? Sagt ja auch schon Instructional Design, ne? Also Hauptsache viel rein irgendwie, aber das reicht halt nicht. Also meiner Meinung nach reicht das nicht.
Nee, ganz bestimmt nicht. Und du hast ja auch ein Buch geschrieben, ne? Vorlesung kommt von Vorlesen. Die meisten Teilnehmer können vermutlich selber lesen. Und etwas vorzulesen, also natürlich ist eine Vorlesung nicht reines Vorlesen, aber das ist genau überspitzt und vermutlich nicht der sinnvollste Lernansatz, weil genau die anderen beiden Elemente fehlen. Ne? Klar, mit Hausaufgaben kommt man dann in die Konstruktion rein, ne? Daraus etwas zu machen. Wobei das heute mit Gen AI vermutlich auch nicht mehr funktioniert. Nicht mehr so gut. Ja. Genau, dann würde genau die Konstruktion ja durch das Tool passieren und nicht mehr durch den Kopf, was wieder schlecht ist. Genau. Jetzt haben wir ja schon ganz, ganz viel über Smart Learning gehört. Was ich jetzt in dem Buch auch gelernt habe, ist, dass es halt kein Begriff von dir ist, sondern es halt ein bestehender Begriff ist. Magst du den vielleicht kurz definieren oder herleiten, was damit gemeint ist?
Mit Smart Learning?
Mit Smart Learning, ja.
Ja, also es gibt jetzt nicht die Definition von Smart Learning, aber es ist eine Richtung, die sehr stark aus USA und China oder Asien getrieben ist. Also da gibt es ganz viele Publikationen und Paper in dem International Journal for Smart Learning.
Ja.
Da durfte ich ja auch schon publizieren. Und nee, den Begriff habe ich mir nicht ausgedacht. Den gibt es wirklich oder dieses Lernkonzept gibt es wirklich. Und letztendlich bedeutet Smart Learning, dass es sich um intelligente und hybride Lernumgebungen geht, die das lebenslange Lernen am Arbeitsplatz unterstützen. Und zwar unter Zuhilfenahme neuester Technologien. Ziel von Smart Learning ist es, die richtigen Informationen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, auf die richtige Art und Weise darstellen oder zur Verfügung stellen zu können. Also so eine Art adaptives Lernsystem. Ne? Es kommt stark aus der Richtung Intelligent Tutoring Systems. Ne? Also es geht wirklich darum, du nimmst unterschiedliche Technologien eigentlich, um ein intelligentes Umfeld zu kreieren, das quasi die Lernenden kontinuierlich beim Lernprozess unterstützt. Das ist so ein bisschen die Grundidee, die dahinter steckt. Damals, als ich darüber promoviert habe, war das eine Vision, um ehrlich zu sein. Es gab natürlich riesige Forschungsprojekte, wo Millionen für solche intelligenten Lernumgebungen investiert wurden. Das waren so Pilotprojekte mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI und Fraunhofer. Ne? Ich habe auch damals mit dem Professor Igel gesprochen. Der war damals der Leiter vom DFKI-Lab in Berlin. Ich krieg's gerade nicht mehr hin. Da sind viele Projekte gelaufen damals. Viel, viel Geld wurde da in die Hand genommen, aber das ist natürlich alles nie wirklich in der Praxis angekommen, weil es zu komplex war, zu teuer. Und deswegen sage ich ja immer, es gibt eine KI vor GPT und nach GPT. Ja, ja. Quasi im Rahmen meiner Dissertation noch dieses visionäre Konzept mich damit beschäftigt, aber heute ist dieses Konzept Realität. Ich kann genau das heute ermöglichen, weil ich GPT und Co. habe, diese Gen AI. Ne? Ich habe ja unfassbar viele Möglichkeiten. Ich kann mir einen digitalen Lernassistenten einfach zur Seite stellen. Ich habe ja auch einen Bot gebaut, Ask Dr. Sirka Freigang. Da habe ich quasi alle meine Publikationen dem Bot damit gefüttert und höchstwahrscheinlich kann der Bot schneller zum Thema Smart Learning beraten oder Informationen geben als ich das könnte, obwohl ich quasi die Urheberin bin. Von den, du kannst den Bot zum Beispiel fragen, was sind die 30 Erfolgsfaktoren für Smart Learning? Ja. Dann macht der tak, 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 tak. Ne?
Und dann sind die da.
Während ich dann diese Sitzung überlegen muss. Ne?
Was waren die letzten drei? Genau.
Genau. Aber das Krasse ist genau diese Vision, die richtigen Informationen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, auf die richtige Art und Weise. Das kannst du ja heutzutage machen. Du kannst dir so viele Bots bauen, so viele GPTs nutzen, ne? Entweder als Lerncoach, ne? Also eher so methodisch-didaktisch, aber auch fachlich. Und wenn man das halt gut in so ein Lernsetting integriert, ne, dann, also ich halte ja auch viele Vorträge mit dem Titel Science Fiction becomes Science Fact.
Mhm.
Und genau das ist es halt, ne? Was damals Vision war, kannst du heutzutage ziemlich einfach umsetzen.
Ja. Ja. Und es gibt ja auch, glaube ich, viele Studien dazu, die belegen, ne, dass so persönliches Lernen, also so ein 1-zu-1-Tutoring, ne, ein Lehrer, ein Schüler-Situationen die besten sind, weil man dann sehr individuell auf den Lernen eingehen kann, was aber einfach nicht skalierbar ist und viel zu teuer wäre. Und deswegen gibt's halt Schulklassen, Klassenräume mit 15 Teilnehmern oder sowas. Und genau diese Herausforderung kann man mit den technischen Mitteln, die heute zur Verfügung stehen, ne, muss nicht immer VR sein, aber das ist natürlich sehr immersiv, ist halt einfach möglich. Und genau, als du noch drüber geschrieben hast, war es teilweise noch visionär. Und was wir an E-Learnings teilweise früher gesehen haben, das hatte nicht immer was mit Lernen zu tun oder eher mit Lernen verhindern manchmal. Aber ja. Das kann heute ganz anders aussehen, wenn man es richtig macht.
Ja, und das ist auch in der Tat eine anspruchsvolle Aufgabe, ne? Weil das ist nicht einfach, da eine gute Mischung zu kreieren und zu designen. Ne? Diesen Dreiklang aus Instruktion, Konstruktion und Reflexion, da muss man sich viele Gedanken machen, auch über die Zielgruppe. Ne? Man muss sich überlegen, wie setzt sich so eine Learning Journey eigentlich optimal zusammen. Und ich glaube, da gibt es jetzt auch nicht so den optimalen Weg, sondern es gibt halt gute Rahmenbedingungen und es gibt Rahmenbedingungen, die Lernen verhindern, ja.
Genau.
Genau.
Ja, und das ist, ja, es hängt ja, wie gesagt, du hast ja selber gesagt, ne, an der Zielgruppe, am Lernziel, an der Motivation, an den Rahmenbedingungen. Genau, das sind einfach so viele Faktoren, die da drauf einzahlen, sodass eigentlich genau nicht eine Lösung geben kann. Ich hatte jetzt eigentlich die Tendenz, zumindest mal nach den 5 Dimensionen zu fragen, aber das wäre noch mehr Content. Deswegen habe ich gedacht, ich frage lieber mal nach einem Beispiel, ein konkretes Beispiel, was du vielleicht umreißen kannst.
Beispiel für was?
Für ein Smart Learning Environment. Ein Smart Learning Ansatz, der praktisch umgesetzt worden ist.
Na, da gibt es jetzt viele unterschiedliche. Mhm. Vielleicht nehme ich einfach das, was ich eben schon mal genannt habe. Also bei Smart Learning geht es ja wirklich darum, wirksames Lernen zu ermöglichen. Das kannst du jetzt auch unterschiedliche Arten und Weisen tun. Du kannst es in einer VR-Umgebung machen, du kannst es im Metaverse machen, du kannst es digital machen, du kannst es in Präsenz machen. Deswegen sage ich, es gibt ja jetzt nicht so den einen Weg. Aber wie man zum Beispiel sehr gut auch online lernen kann, haben wir quasi im Rahmen der Smart Learning Facilitator Ausbildung gezeigt. Da habe ich auch einen Blogpost auf meiner Webseite. Mhm. Da habe ich, glaube ich, auch noch über das schönste Miro-Board der Welt gesprochen. Das ist zum Beispiel ein Element. Ne? Also das ist genau das, was ich eben schon gesagt habe. Meiner Meinung nach setzt sich ein Smart Learning Environment immer aus vielen unterschiedlichen Elementen zusammen, die in sich genommen so einen roten Faden durch das Lernen ermöglichen und die Menschen halt optimal beim ihrem individuellen Lernprozess begleiten. Na, das kann jetzt online sein, das kann in Präsenz sein, das kann blended sein, however. Ne? Wichtig ist, dass man bei Smart Learning Environments unterschiedliche Elemente gut miteinander kombiniert und verstrickt und dadurch unterschiedliche Lernformen kombiniert und so die Lernwirksamkeit optimiert. Ne? Und das schönste Miro-Board der Welt, sowas ist natürlich gerade im Kontext digitales Lernen relevant. Du hast gerade von E-Learnings gesprochen, ne? Das ist ja dann eher so asynchrones Lernen, wo jeder für sich lernt. Ne? gibt es ja viele unterschiedliche Arten des Lernens. Aber gerade bei, wenn man jetzt quasi live online lernt, mit einer Lerngruppe, ja, ne, und nicht alleine in einem E-Learning, ja, dann ist natürlich auch die Frage, wie gestaltet man diesen digitalen Lernraum? Ne? Bei Smart Learning geht es ja darum, du hast digitale Lernräume, du hast eigentlich auch physische Lernräume, du hast virtuelle Lernräume, also eher diese 3D-Geschichten, und hybride Lernräume. Und bei Smart Learning geht es auch darum, jede Art von Raum optimal zu nutzen. Na, und schon allein, wenn du auf diese vier Raumebenen guckst, hast du so viele Möglichkeiten, unterschiedliche Lernerlebnisse zu ermöglichen. Und genau darum geht es bei Smart Learning. Nicht nur diesen einen Weg, nicht nur ein E-Learning, sondern du kombinierst viele unterschiedliche Lernmethoden und Lernformate, und zwar sehr zielgerichtet, verbunden mit dem Ziel, eine Lernwirksamkeit zu erzeugen. Ja. Manchmal nutzt du neue Technologien wie Augmented Reality, manchmal brauchst du die aber auch gar nicht. Ja. Also wie gesagt, ich habe zum Beispiel im Rahmen der Smart Learning Facilitator Ausbildung habe ich jeden Tag einen Spaziergang eingebaut, wo die Leute einfach miteinander telefoniert haben oder über bestimmte Dinge reflektiert haben. Ne? Also es kommt wirklich auf die optimierte Zusammenstellung von unterschiedlichen Lernelementen drauf an, und die, dass man die als Learning Journey gut kombiniert. Und dieses schönste Miro-Board der Welt hat quasi im Rahmen eines Storytellings, wir haben natürlich ein Storytelling für diese Learning Journey gehabt. Wir haben ja diesen Claim, learn like a pirate. Also wir lernen wie Piraten. Pirat ist ein Akronym, kommt aus dem Buch von Paul Solas aus dem Jahr 2015. Und bei Pirate geht es um P für Peer Learning. Oh Gott, das muss ich selber wieder überlegen. Ne? Wenn ich jetzt meinen Ask Dr. Silker Freigang-Bot hätte. Also Pirate ist auf jeden Fall ein Akronym. ich krieg's jetzt gerade auch nicht zusammen. Aber so, und genau dieses Storytelling für Learn Like a Pirate haben wir quasi visuell gebaut auf einem Miro-Board. Und das sind alles viele unterschiedliche kleine Elemente, die zusammengenommen so ein Smart Learning Environment abbilden. Natürlich haben wir auch viel mit neuen Technologien gemacht. Wir haben Magic Moments eingebaut. Aber nicht nur so, dass die Leute das erleben konnten, sondern natürlich auch so, dass sie es selber gemacht haben. Und das ist dann halt auch wieder der ganz wichtige Punkt, wenn es um die Kompetenzentwicklung geht. Ne? Wir haben natürlich auch Bots benutzt. Wie gesagt, den Ask Dr. Silker Freigang Bot gibt es. Es gibt aber auch die 1000 andere Bots, ne, mit denen wir uns beschäftigt haben, die wir dann auch genutzt haben. Und so entsteht, sag ich mal, eine wirksame Lernumgebung oder ein Smart Learning Environment.
Ja, spannend. Und du hast wieder die drei Komponenten drin, ne, die du am Anfang auch gesagt hast, ne, Instruktion, Konstruktion und Reflexion. Ne, ja. Auf einem Miro-Board kann man natürlich auch eine Instruktion machen, indem man Poster-Inhalte zur Verfügung stellt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass da viel aktiv drauf gearbeitet wird. Dann ist man in der Konstruktion, und der Spaziergang und das Telefonieren, da kannst du ganz geschickt dann die Reflexion mit reinnehmen. Also auch da wieder dieser Dreiklang verbunden, nehme ich an. Ne?
Genau.
Und anstatt genau einer Vorlesung kann man, ja, früher hätte man eine Web-Safari gemacht und sagt, such doch schon mal 5 Sachen übers Web zu dem Thema, ne? Und da kannst du jetzt eine Bot-Safari wahrscheinlich draus machen und die Leute mal explorieren lassen, was sind denn die Elemente, die ihr für folgendes oder für euer eigenes Lernvorhaben idealerweise wie umsetzen könnt. Ne? So würde ich mir das jetzt vorstellen.
Genau. Ja. Also ich bin ein großer Fan von solchen Miro-Boards. Ne? Da kannst du einfach unfassbar viel machen und sehr kreativ lernen auch, finde ich. Ne? Du kannst sehr stark in die Kollaboration reingehen, Ideen generieren. Wir haben Moodboards gemacht, aber haben natürlich auch Materialien zur Verfügung gestellt. Oder wir haben da so ein Areal, das sind die Inseln der didaktischen Vielfalt. Weißt du, da haben wir so unterschiedliche Inseln. Und dann kannst du dir Lernkarten, so unterschiedliche Lernformate-Karten, dann, wir segeln dann natürlich auch mit einem Boot durch die Gegend, weißt du, und dann schipperst du quasi von Insel zu Insel und guckst dir die unterschiedlichen Lernformate an und nimmst dann die mit, die du spannend findest. Also du kannst da einfach unfassbar kreativ, visuell schön aufbereitet Learning Journeys gestalten, die wirklich Spaß machen. Und vor allem das Feedback haben wir auch bekommen. Also wenn du so ein Board siehst, dann hast du direkt Lust, loszufahren und willst irgendwie gucken, was ist jetzt auf der nächsten Insel und was ist da. Also das sind diese kleinen emotionalen Trigger, sag ich jetzt mal so. Ja. Das sind so ganz kleine, unterschiedliche Elemente, die wirklich dazu beitragen, dass das Lernen ein Lernerlebnis wird und eben nicht ein langweiliges E-Learning oder einfach nur ein Vortrag mit 100 Folien. Natürlich war im Rahmen der Facilitator-Ausbildung auch mal ein Vortrag dabei, aber insgesamt, glaube ich, hatten wir nur zwei. Und ansonsten, ich arbeite zum Beispiel auch gern mit einer hybriden Vernissage. Mhm. Das ist quasi so eine Art Ausstellungsfläche und diese hybride Vernissage ist genau, das ist auch wieder typisch Smart Learning. Das kannst du, so eine Ausstellung kannst du in Präsenz machen, also komplett physisch, analog. Kannst du komplett digital machen, als Infografiken, als PDF oder kannst es hybrid machen. Du kannst es quasi physisch ausstellen und digital anreichern. Da können dann auch quasi Bots rauskommen oder 3D-Objekte kannst du dir anzeigen oder whatever. Und wir haben das auch genutzt, quasi rein digital, indem wir quasi ein Miro-Board gestaltet haben in Form einer Ausstellung mit unterschiedlichen Ebenen. Und dann konntest du die unterschiedlichen Schwerpunktthemen interaktiv quasi explorativ aneignen. Also eigentlich eine Form der Content Curation, wenn du so möchtest. Ja. Ne? Also das ist schon wichtig, finde ich, dass man gute Inhalte kuratiert, sodass die Leute nicht irgendwie bei Null anfangen oder sich alles selbst suchen müssen. Das finde ich ist schon wichtig, dass man gute Inhalte kuratiert, weil dann unterschiedliche Zugänge ermöglicht. Ne? Hier mal ein Video, da vielleicht mal, weiß ich nicht, eine Menti-Umfrage nochmal zu dem Thema und da vielleicht dann nochmal eine VR-Experience in 360 Grad. Also, dass du auch unterschiedliche Zugänge hast. Ja. Und das ist das Schöne bei so einer Vernissage, du kannst halt wirklich multimodal arbeiten. Ne? Und kannst natürlich auch da Experiences reinbauen, dass du dir 3D-Objekte aufrufen kannst. Was ich auch sehr gern mache, ist den DeLorean. Kennst du den Film Zurück in die Zukunft?
Ja, natürlich, ja. Mhm.
Ja, kennt jeder, ne? Ja. Und die haben doch diese Zukunftszeitmaschine da, ja, ne? Diesen DeLorean. Und hat die Room AG als 3D-Modell zur Verfügung gestellt. Kann auch jeder abrufen, ist auf ihrer Webseite. Und sowas nutze ich halt auch gerne, ne? Wenn es zum Beispiel um Zukunftsthemen geht. Dann ist das quasi das emotionale Momentum, ja, der Magic Moment. Du kannst in diesen DeLorean quasi einsteigen. Also cool, ja. Und ich mache da immer eine Challenge dazu. Sag mir mal, in welches Jahr hier Doc Brown und Marty McFly reisen. Und das kannst du nur rausfinden, wenn du dich wirklich in das Cockpit von diesem DeLorean setzt. Ansonsten findest du das nicht raus. Und das Abgefahrene ist, die Leute sind natürlich erstmal total überfordert. Wo steht das Auto denn jetzt? Dann ist es viel zu groß. Dann müssen sie es ein bisschen klein zoomen. Dann müssen sie es drehen. Also die müssen wirklich in die Erfahrung reingehen. Die müssen diese Kompetenz erwerben. Wie gehe ich mit 3D-Modellen überhaupt um? Ne? Aber dann hast du direkt diesen emotionalen Moment und das werden die nie wieder vergessen. Und immer wenn es dann um die abstrakten Inhalte geht, ne? Du hast das Thema Future Skills, ne? Das ist ja auch mal relativ abstrakt irgendwie, theoretisch. Ne? Wenn du das dann mit dem DeLorean verbindest, dann können die Menschen sich an den DeLorean erinnern und verknüpfen das mit diesen abstrakten Inhalten. Und das meine ich mit Magic Moments of Learning. Das kann jetzt auch das letzte Einhorn sein. Das habe ich letztens auch mit meiner KI als 3D-Modell gebaut. Ich liebe diesen Film, das letzte Einhorn. Du kannst es mit egal welchem 3D-Objekt machen. Die Kunst ist eigentlich nur, abstrakte Inhalte mit einem Magic Moment zu verbinden und das quasi als kognitiven Anker zu nutzen.
Das mit den Ankern finde ich super spannend. Ich habe vor kurzem auch einen anderen Podcast gehört und Und der hatte erzählt zu seinem Storytelling, ne, zu seinem Detailversessenheit oder sowas. Und er hat gesagt, ne, immer wenn er in ein Restaurant geht, bestellt er seinen Burger und sagt den aber ohne Gurke. Ne? Und die Gurke vermiest ihm immer das ganze Essen. Und dann hat er seine Geschichte dazu erzählt, warum das so ist und so weiter. Und dann hat er was Schlaues gesagt, ne? Ja, und damit hat er einen Anker bei den Leuten hinterlegt, weil den DeLorean sehe ich auf der Straße ziemlich selten. Aber die Gurke, jedes Mal, wenn ich jetzt eine Gurke sehe, denke ich an diesen Podcast, ne? Und erinnere mich so ein Stück daran. Und solche Erinnerungen zu schaffen, zeigen halt einfach, dann bleiben Sachen hängen. Ne? Jetzt kann man nicht alles machen, ne? Und wenn ich an eine Banane denke, dann denke ich halt immer an Minions oder so, keine Ahnung. Ne? Also, irgendwann wird es halt schwierig oder beliebig, aber wenn man sowas hat, was wirklich hängen bleiben will und das mit so einer Geschichte verbindet oder einen passenden Anker, ist das halt Gold wert, weil man sich dann einfach viel besser erinnert. Und ich finde es halt auch spannend, die Idee dieses, den Raum zu gestalten. Ich hatte mal vor Ewigkeiten Accelerated Learning Ausbildung. Da geht es ja auch viel so Richtung Suggestopädie und wie muss man auch den Raum gestalten und man kann Poster hinhängen und die Leute lieber rumwandern lassen und ein bisschen schauen lassen, also explorieren lassen, anstatt alles zu zeigen. Und selbst wenn die Gedanken mal bei einem Vortrag abschweifen, gucken die Leute durch den Raum und werden dann durch die Poster auch inspiriert. Da habe ich immer gedacht, ja, das ist aber virtuell super schwierig zu gestalten, also in Online-Settings, aber ne, viele Sachen, die du machst, wären jetzt, würden meine Erfahrungsschätze übersteigen, aber ein Miro-Board aufzubauen, was wirklich gut gestaltet ist, wo man ne, nicht nur sagt, wir nehmen das zum Brainstormen, aber wir gestalten einen Explorationsraum, wo sich die Leute gut zurechtfinden, das ist, glaube ich, super mächtig. Viele Miroboards, die ich sehe, sind so Wissenssammlungen, die demjenigen helfen, der sie erstellt hat, aber andere nicht mehr durchblicken oder während des Erstellungsprozesses, wenn es dynamisch erstellt wird, hilfreich sind. Aber wenn man das wirklich aus Lernsicht, aus Explorationssicht, aus didaktischer Sicht aufbaut und gut kuratiert und gute Selektionen macht, wow, ja, kann ganz spannend sein. Und dann mit ein paar QR-Codes braucht man da ja nicht unbedingt, ne? Aber wenn man es im Live-Setting hat, mit QR-Codes arbeitet und jeder hat sein Handy dabei, ein paar Videos einbindet oder sowas, dann können die Leute auch das lernen, was sie wirklich brauchen.
Also ich liebe dieses Format der Ausstellung. Ich sage ja immer hybride Vernissage dazu, weil man einfach dieses Format, dieses Lernformat wirklich in unterschiedlichsten Kontexten nutzen kann. Und deswegen ist es so wertvoll, weil es einfach so vielfältig genutzt werden kann. Ne? Also du kannst es komplett digital machen in Miro. Ne? Also ich arbeite ja auch viel mit Infografiken.
Ja.
Die kannst du übrigens auch super im Metaverse ausstellen. Ich liebe ja solche Ausstellungsformate im Metaverse. Ne? Ich habe ja so einen AI-Showroom gebaut. Da habe ich Inhalte kuratiert in Form eines Lernpfades in 7 Schritten. Und da diese Materialien habe ich im Metaverse platziert. Ich finde es hammergeil. Ich bin ganz ehrlich, also ich finde es super. Was hat der Simon Dücker zu mir mal gesagt auf deinem CLC-Camp? Da hat er gesagt, das ist ja nur eine begehbare Linkliste. Dann sage ich zu ihm, ja, das ist genau der kleine, feine Unterschied. Ich kann diese Linkliste erfahren und ablaufen. Und das Abgefahrene ist, und da ist auch wieder diese kognitive Leistung von uns Menschen total angetriggert, weil ich weiß genau, bei der Palme hinten rechts war so ein Video von Ethan Mollick. Da hinten an der Treppe, da ging es um die ganzen AI-Kurse. Ja, also das ist genau der große Unterschied, ob ich jetzt einfach nur eine Materialsammlung auf einem Miroboard habe. Nein, der große Unterschied ist dieses letzte Quäntchen an Design.
Ja.
Und deswegen sage ich, es geht bei dem Buch von mir auch um Smart Learning Design. Dieses Design-Element ist unfassbar wichtig. Ja? Es gibt solche Miroboards und solche. Und ja, ich zeige dir jetzt mal, ich kann dir das schicken, wie die Smart Learning Vernissage aussieht. Das ist nämlich das Spannende, dass dieses Element, wie du es designst, extrem wichtig ist. Ne? Mhm. Es ist eben nicht nur eine Materialsammlung, sondern es ist gestaltet, entweder in diesem virtuellen Metaverse-Raum, der ist übrigens total futuristisch. Mhm. Und dieser dreidimensionale Raum hat auf jeden Fall Elemente drin, die du sehr gut in Erinnerung behalten und auch wieder abrufen kannst. Mhm. Und darum geht's. Und deswegen müssten diese digitalen Lernräume, die man gestaltet, auch sehr unterschiedlich sein. Weil wir Menschen die Fähigkeit haben, so einen Raum in einer Millisekunde aufzunehmen, abzuspeichern, so wie so ein Bild, weißt du, wie so ein Foto. Ne? Man spricht ja auch so von so einem Fotogedächtnis irgendwie. Ne? Und bei einem Miroboard ist es auch so. Das Miroboard, das wir benutzt haben, war ja auch von der Gestaltung so angelegt, dass man wirklich wie so eine Reise von Insel zu Insel mit Palmen. Und das ist das letzte Quäntchen, was ganz viel ausmacht. Auch im Kontext wirksames Lernen.
Ja.
Davon bin ich überzeugt. Und es ist ein riesiger Unterschied, ob du ein Miroboard hast, wo einfach ein paar Artikel drauf sind. Ja. Oder halt diese ganzen vielen Post-its-Frames. Ja. Ne? Die meisten haben ja ein Frame nach dem nächsten, ganz viele Post-its irgendwie. Macht ja auch punktuell, ist es sinnvoll, aber es erschlägt einen manchmal auch. Ja. Und da finde ich, ist es sinnvoll, noch ein bisschen Design obendrauf zu legen.
Ich find den Gedanken super spannend, weil es gibt ja auch so so Memo-Techniken, um sich was einzuprägen. Und da sagt man ja auch, ne, geh durch deine Wohnung und wenn du dir 100 Sachen zum Einkaufen merken willst, ne, dann legst du halt die Bananen zu dem Schlüssel auf dem Schlüsselbrett und je blöder die Ideen sind, desto besser bleiben sie vielleicht hängen. Und da geht's halt im Prinzip auch drin, die Fakten irgendwie mit Bildern zu verbinden, weil wir uns das einfach viel besser im, ich glaube, episodischen Gedächtnis oder so speichern können. Ne? Also da nagel mich jetzt nicht fest. Aber und dann zu überlegen, wie muss ich eigentlich die Informationen richtig designen? Wo brauche ich die richtigen visuellen Anker, um ein Verstehen zu erreichen, um ein Verstehen, um ein besseres Erinnern zu erreichen? Super spannende Gedanken, ja.
Und dann, das muss man halt immer in diesem Dreiklang betrachten. Ja. Ne? Das Design alleine ist es halt auch nicht. Ne? Ja, genau. Du musst halt wirklich auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen optimieren.
Ja.
Auf ganz vielen unterschiedlichen. Und wenn jedes Puzzlestück, das du in die Journey reinfügst, optimiert ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ein wirklich maximal erfolgreiches Lernerlebnis möglich wird. Aber das ist super viel Arbeit. Bin ich ganz ehrlich, es ist viel Arbeit. Wenn man das jetzt digital macht oder vor allem auch Metaverse-Elemente nutzt, hast du den Vorteil, das ist skalierbar. Ne? Mhm. Alles, was mit digitalem oder virtuellem Lernen zu tun hat, hast du halt die Möglichkeit, das sehr schnell zu kopieren, anzupassen für unterschiedliche Zielgruppen. Ne? Du kannst es global nutzen. In Präsenz ist es natürlich auch immer unfassbar viel Arbeit. Ne? Ja. Wenn du dann Poster, Ausstellungen machst, das alles vorzubereiten. Wir haben das ja, ich habe das damals beim Bosch IoT Campus sehr oft gemacht. Ich habe hier einen Beratungsbereich bei Bosch aufgebaut zum Thema Smart Learning und da haben wir natürlich die Räume auch gestaltet. Man muss aber dazu sagen, das war schon ein super inspirierendes Arbeitsumfeld. Ich liebe diesen Bosch Campus. Ich bin da auch bald wieder. Ich darf da einen Vortrag halten. Freue ich mich schon drauf, meine Ex-Bosch-Kollegen und Kolleginnen wiederzusehen. Das ist schon an sich ein unfassbar tolles Arbeitsumfeld, weil da ganz viele freie Flächen sind, aber die sind so individuell gestaltet, dass du dich wirklich an jeden Ort erinnerst. Weil, ich mache mal ein Beispiel, warst du schon mal beim Bosch Campus in Berlin?
Nee, wahrscheinlich noch nicht. Leider noch nicht, nein.
Wenn du reinkommst, ist ein riesiger Raum. Du kannst natürlich nach oben gucken, ne? Aber das ist schon mal so von Architektur super spannend, weil du unterschiedliche Ebenen hast.
Ja.
Das ist alles sehr weitläufig. Und in der Mitte, in der Eingangshalle, sage ich mal so, steht ein Karawan, Also so aus den 70er Jahren. Und zwar ist der Original gewesen. Original. Und den haben wir damals umgebaut. Und da haben dann zum Beispiel Meetings drin stattgefunden.
Ach, cool.
Das ist nur ein Element von ganz vielen. Dann gab es ein Space, wo du quasi in stiller Arbeit, in so einer Art Bibliothek arbeiten konntest. Dann hatten wir, oh Gott, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die Areale hießen. Die hatten natürlich alle bestimmte Begriffe. Dann hatten wir so eine Art Wohnzimmer. Mhm. Das war so ein Areal, das sah aus, wie wenn du bei deiner Oma zu Besuch bist, mit solchen Häkeldeckchen und so. So Vintage-Möbel und so, weißt du? Und dann diese Lampen so aus den 70ern oder so, diese orangenen Dinger, ne? Ja. Ja, wow. Also da war wirklich jede Fläche, jedes Areal hatte ein ganz bestimmtes Design, ein ganz bestimmte Look, Look and Feel. Dann hatten wir natürlich Design Thinking Spaces, Lounge-Areale. Ja, wir hatten natürlich jetzt nicht nur so diese Oldschool-Vintage-Geschichten, sondern natürlich auch viel modernes Design, ja. Aber was ich halt wirklich bei dem Bosch Campus spannend fand, war die Zusammenstellung von unterschiedlichen Arealen, die in sich sehr gut funktioniert haben. Na, und du konntest dir eben aussuchen, habe ich jetzt Lust auf so Vintage-Möbel und Oma-Häkeldecke? Will ich lieber in Caravan gehen oder gehe ich in die Future Lounge oder whatever? Mhm. Ne? Und da haben wir damals auch schon sehr bewusst unterschiedliche Raumumgebungen genommen, um dort im Rahmen eines Design-Sprints oder Barcamps, wir haben ja viele unterschiedliche Sachen gemacht, je nach Zielstellung, je nach Lerneinheit haben wir dann einen unterschiedlichen Raum benutzt oder auch umgestaltet, verwendet. Ne? Ja. Und das ist auch für ein Lernerlebnis total wichtig und das ist auch, ich finde es auch schwierig, ne, wenn du jetzt zu einem Seminar gehst oder einem Workshop, ne, einen ganzen Tag in einem Raum. Finde ich furchtbar. Ich brauche Bewegung. Ne? Also, und das ist ja eigentlich auch beim Lernen. Bewegen, laufen. Laufen ist eine sehr gute Methode, um ins Lernen und die Reflexion zu kommen. Deswegen versuche ich sowas auch immer einzubinden. Egal, ob es jetzt digital ist, da mache ich den Walk and Talk. Ne, wir haben aber auch, wenn wir am Campus da Beratungen gemacht haben, Workshops, da haben wir auch dieses Laufen mit Absicht eingebaut. Ne?
Ja, man sagt ja auch nicht umsonst durch den Kopf gehen lassen, dass da Gehen da hilft. Und gerade so Reflexionssessions kann man halt auch im Workshop einfach machen. Komm, wir gehen jetzt in Zweiergruppen spazieren und wir geben uns gegenseitig Feedback und nach 5 Minuten wechseln wir vielleicht oder halt auch nicht. Kann man eigentlich ganz schön machen und das verändert halt was. Und das, was ich noch interessant dazu gehört hatte, war, wenn man nebeneinander herläuft, dann schaut man sich halt nicht in die Augen und dann fällt es einem noch einfacher, in so persönliche Ebenen reinzukommen, weil man halt das Gegenüber nicht sieht, aber trotzdem ja verbunden ist. Das fand ich auch ganz spannend, ja. Ich gucke ein bisschen auf die Zeit. Ich hätte noch eine Frage, weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich versuche es mal. Und zwar, wenn du nur eine kleine Sache einem Learning Professional empfehlen könntest, die er oder sie ab morgen anders machen sollte, was wäre das?
Eine Sache anders machen. Auf die emotionale Ebene wechseln. Die Menschen menschlich erreichen.
Ja. Wie könnte ich das machen? Was wäre so ein erster Schritt?
Persönliche Geschichten erzählen vielleicht.
Ich hätte jetzt auch spontan an sowas wie ein Check-in gedacht und persönliche Geschichten fällt mir direkt so eine Übung ein, wie jeder nimmt seinen Schlüsselbund raus und erzählt mal die Geschichte von den Schlüsseln, die da dran hängen. Und der eine hat halt nur einen Schlüssel, die anderen haben 100 Schlüssel und erzählen dann. Das fand ich ganz, also muss natürlich immer zum Kontext passen, aber fällt mir jetzt spontan dazu ein.
Ja, ja aber auch, ne, wenn du jetzt Lernen, als du hast ja jetzt gefragt aus der Perspektive des Lerndesigners oder der Designerin, ne, oder Professionals, dass man solche Elemente aktiv einbaut, ne?
Ja.
Ja, in das Lerndesign einbaut.
Ja.
Dann kann das würde ich mir wünschen.
dran anschließen, ne? Warum will ich das überhaupt lernen? Wieso bin ich hier? Ne? Erzählt doch mal eure Geschichte, wie ihr hier hingekommen seid. Solche Sachen können genau. Vermutlich leicht machen. Also nicht, wie seid ihr hingekommen im Bus, sondern wieso seid ihr hingekommen? Ja, spannend. Zum Abschluss stelle ich immer noch ganz gerne die Frage, wenn du ein ne, schon wieder ein Wunsch an L&D hättest, ne? Also wie sollte die in deiner Gedankenwelt die Zukunft von L&D aussehen, wenn du das verändern könntest und die Ressourcen dafür hättest?
Da fällt mir direkt mein Plädoyer für dieses Jahr ein, Design Utopia. Mhm. Also ich habe selten so eine turbulente Zeit erlebt wie im Moment. Also ich habe den Eindruck, die dystopischen Zukunftsvorstellungen überschlagen sich gerade. Ja. Wenn ich einen Wunsch habe an die L&D-Szene, dann designt bitte aktiv positive Zukünfte. Ja. Wow. Zum Wohle der Gesellschaft, zum Wohle von uns Menschen. Das wäre mein Wunsch. Design Utopia. Wir brauchen viel mehr positive Zukünfte. Schimpfen, meckern reicht nicht. Kritik ist richtig, angebracht, aber wir müssen ins Tun kommen. Wir brauchen positive Zukünfte, die müssen gestaltet werden.
Und wir müssen ein Hinzu und nicht ein Weg von, das ist alles doof, sondern wir müssen ein Hinzu, das könnten wir besser machen. Hier können wir eine Veränderung herbeiführen und vielleicht vor der eigenen Tür kehren, anstatt auf die anderen dreckigen Türen zu zeigen. Ja. Gefällt mir sehr gut. Ist vielleicht ein bisschen zu groß für L&D alleine, aber wir können ja einen Anfang machen.
Ja, das würde ich toll finden. Ja, jeder cool. kann einen Anfang machen und jeder trägt was bei.
Ja, und wenn 80% mitmachen, reicht das vermutlich schon.
Absolut, bin ich von überzeugt.
Und die letzte Frage ist, da ich auch gerne lese, hast du eine Buchempfehlung für uns?
Das sind jetzt natürlich auch so viele, ne? Ein ganz konkretes. Welches ich vor kurzem gelesen habe und voll gut fand, das ist von der Tanja Föhr. Mhm. Und zwar geht es um Feedback holen anstatt Feedback geben. Und ich glaube, das heißt auch so.
Okay, Feedback holen statt Feedback geben, Ja, kannte ich noch nicht, aber hört sich spannend an.
Es geht um eine neue Feedback-Kultur, ne? Also wirklich auch Feedback als Lernmethode oder Lernformat zu etablieren und dann quasi das Feedback holen in die Verantwortung des jeweiligen Lernenden zu legen. Ja. Toller Ansatz, muss ich sagen.
Na cool, ja.
Und die hat in ihrem Buch ganz viele super konkrete Methoden und Formate aufgeführt, auch toll visuell begleitet. Mhm. Die Tanja hat ja auch die Illustration in meinem Buch gemacht. Mhm. Und ich finde das natürlich immer wichtig im Kontext Design, wie ist es auch illustriert. Ne? Und die Tanja Föhr hat da wirklich ganz tolle praxisorientierte Formate und Methoden zusammengestellt, wie man eine wirklich wirksame Feedback-Kultur etablieren kann.
Ja, hört sich gut an, weil Feedback genau ohne Rückkopplung kann ich nicht besser werden irgendwann mehr, weil mir genau diese Rückkopplung fehlt. Ne? Wo stehe ich gerade, wie wirke ich? Und da ist Feedback sicher eine super Methode und das dann in die Verantwortung des Lernenden zu geben, finde ich spannend. Also kommt auf jeden Fall auf meine Leseliste.
Vor allem ist es ja komplett, also es ist ein riesiger Unterschied, ob mir Feedback aufgedrückt wird im Rahmen eines Mitarbeitergesprächs, was ja sowieso ansteht, oder ob ich mir Feedback hole. Das ist eine komplett andere Haltung.
Ja.
Und man muss auch offen sein für Feedback, finde ich. Ja. Sonst ist es nicht wirksam. Wenn es einfach nur so ein To-Do ist von Führungskräften, was es ja meistens leider so ist, ne? Also wenn man da wieder in die Praxis guckt, ne? Und das denkt Feedback ganz anders. Ganz anders. Ja. Total innovativer Ansatz, finde ich. Ja. Und ein wirksamer Ansatz.
Super spannend. Schaue ich mir auf jeden Fall an. Also da bin ich jetzt neugierig geworden. Und ansonsten, wer sich weiter über Smart Learning Design darüber mehr lernen möchte, kann sich natürlich auch mit deinem Buch auseinandersetzen, was ja auch viele Elemente enthält, über die du gesprochen hast, ne? Verbindungen dann zur hybriden Welt mit ganz vielen QR-Codes und so. Also das ist ja genau.
Da sind viele 3D-Hologramme von mir drin. Ne? Ja. Ich habe mich ja quasi selbst geklont und ich leite als Autorin jedes Kapitel als 3D-Hologramm ein. Ja. Hast du das schon ausprobiert, Matthias?
Ich habe es mal versucht, aber hat nicht so richtig funktioniert in der Vorschau, die ich hatte. Aber ich schaue nochmal rein.
Okay, also bei 80% der Leute funktioniert das. Sofort, ja, ohne irgendwas. Man braucht eine gute Internetverbindung, ne? Mhm. Und man muss einmal ein paar Häkchen setzen für zulassen und dann kannst du mich eigentlich bei dir auf den Schreibtisch stellen und dann rede ich ein bisschen mit dir.
Ich versuch. Okay, dann sage ich vielen Dank, dass du dabei warst beim LernExplorer Podcast. Danke, Sirka.
Danke für die Einladung und danke für das schöne Gespräch.
Und dann sage ich bis zum nächsten Mal beim LernExplorer Podcast.